Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 60. Wow, 60 des Podcastes KI in der Industrie. Hier spricht Robert Weber wieder im Büro in Würzburg und grüßt nach München.
Herzlichen Glückwunsch, dass du wieder im Büro bist. Robert Peter Seeberg hier nach wie vor in seinem Homeoffice aus München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Folge 60, Peter. Wir knacken einen Zehner nach dem nächsten. Wahnsinn.
Ja. Wer hätte das gedacht?
Ja. Wir sprechen heute über was ganz, vielleicht gar nicht so industriebezogen, aber vielleicht dann irgendwie doch, nämlich wir haben mit jemandem, mit dem Matthias Kurm von der Europäischen Union gesprochen, beziehungsweise von der Europäischen Kommission, und der kümmert sich um das ganze Thema KI, Daten, Digitalisierungsthemen dort vor Ort. Und wir wollen so ein bisschen über Datenstrategie, Datenleitlinien und auch Infrastruktur sprechen, aber dazu dann mehr im Hauptteil. Wir starten wieder mit einem aktuellen Teil und ich fange diesmal an mit dem aktuellen Teil, und an einer Meldung kommen wir natürlich nicht drumherum, nämlich Daimler und Nvidia tun sich zusammen. Ich fand das der Zeitpunkt der Veröffentlichung ganz spannend, weil, glaube ich, zwei Tage vorher haben sich Daimler und BMW dann selber aus dem Rennen genommen, hab gesagt, wir wollen nicht mehr zusammen an autonomen Fahrzeugen forschen gemeinsam. Jetzt wissen wir auch, warum man sich getrennt hat, nämlich weil in Daimler geht einen anderen Weg mit Nvidia in Zukunft. Es geht da sozusagen einmal um das autonome Fahren, aber auch um Over-the-Air-Updates, so wie das man aus dem Tesla ja kennt. Und basiert alles auf der Chip-Technologie Orin von Nvidia. Und ich habe das mal nachgelesen, der kann bis zu 200 Billionen Operationen durchführen. Also eine richtig leistungsstarke Edge sozusagen im Auto dann.
Ja. Sind das dann unsere europäische Billionen oder sind das noch die amerikanische Billionen?
Ja, das muss ich mal nachschauen.
Stimmt, ja,
das
irgendwann, irgendwann macht das ja nichts aus, aber die Zahlen, die sind ja so...
die sind so gigantisch, Wahnsinn.
Gigantisch, unvorstellbar. Ja. Und zusammentun bedeutet sich in dem Sinne, genau, dass der Mercedes die Technologie von Nvidia einsetzt.
Genau, und ein so ein Analyst hat geschrieben, dass man wohl auf Intel und Mobileye, das sind ja so die beiden anderen, dass das so ein bisschen verwundert hat, dass man auf die nicht mehr setzt anscheinend. Ja. Also, dass Daimler wirklich nur noch mit Nvidia geht.
Wo der BMW mit drin ist, ja.
Ja, genau.
Ja, also, dass die beiden BMW und Mercedes aufgehört hatten zu kooperieren, das hatte ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur dann die Meldung von Nvidia und von Mercedes angesehen, ja, von Daimler.
Genau, also schauen wir mal. Ich habe diese Woche, in der, wo wir aufzeichnen, habe ich ein Interview mit dem Automotive-Verantwortlichen von Nvidia. Dann werden wir das aus erster Hand sozusagen bekommen, was da alles geplant ist.
Okay.
Aber es wird, glaube ich, eine spannende Geschichte, ja.
Ja, sehr gut. Wir nehmen ja dieses ganze autonome Fahren so ein bisschen auf der Seite hier oder dort mit. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, der wirklich mitten in der Industrie, in der Produktion drin ist. Aber ich denke, in der erweiterten Industrieproduktion sowieso, dann natürlich das Fahren selber auf der Straße, wenn die Autos dann fertig sind, irgendwann soweit sind. Und weil da relativ viel Geld natürlich reingeht und überhaupt das Thema autonome Fahren, ich denke, wir können immer auch was davon lernen, auch direkt in der harten Produktion.
Ja, das ist auch schon spannend, weil die Nvidia, ich habe da mit einem Kontakt, der ist für das ganze Thema Logistik, Retail, Handel zuständig. Also die haben auch einzelne Branchen wirklich im Vertrieb, die sie angehen, um auch ihre Nvidia-Produkte in die, sagen wir jetzt mal nicht Automobilindustrie, sondern in die produzierende Industrie zu bekommen, zu unseren Logistikern, zu unseren Maschinenbauern. Also da gibt es auch einen klaren Vertriebsauftrag bei Nvidia anscheinend.
Mhm. Genau, ja, gut. Und man kann auch sein, dass irgendwann, bevor dann die autonomen Fahrzeuge dann rumfahren, dass dann vorher schon die selbstfliegende Taxen in der Luft unterwegs sind. Wer weiß.
Genau, dann habe ich noch eine Meldung, die so ein bisschen uns am Rande tangiert, und zwar Phoenix Contact, Tel und Ericsson haben den ersten, nach eigenen Angaben, ersten industriellen 5G-Router vorgestellt. Mhm. Warum tangiert uns das nur am Ende? Naja, es ist nur in Anführungsstrichen Internet, ja, ganz leistungsstarkes Internet, aber es geht ja das ganze Thema Datenübertragung aus der Fertigung in eine Edge oder in ein Rechenzentrum oder in eine Cloud. Von daher habe ich gedacht, komm, das passt doch auch noch bei uns mit in den aktuellen Teil.
Es wird natürlich das Thema Edge Cloud, was wir von Anfang an ja mitnehmen, wieder neu aufbrechen in dem Sinne, weil der ein oder andere, der sagt, ja, Herr Seeberg, Sie haben bis jetzt gesagt oder du hast bis jetzt gesagt, na, die Edge, da kommen wir nachher auch noch dazu in unserem Hauptthema. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit 5G, also Faktor X deterministisch auch drahtlos in der Fabrik zu kommunizieren, könnte das theoretisch wieder, aber ich sage jetzt in der Fabrik und dann muss ich natürlich noch nach draußen zu dieser Cloud, wo die dann auch ist. Das Thema besprechen wir nachher. Aber kann es quasi wieder aufbrechen, weil dann der ein oder andere sagt, wenn ich 5G habe, dann kann ich auch deterministisch, theoretisch. Und gut, kommen wir nachher drauf.
Ja, sehr gut. So, das war schon bei mir vom aktuellen Teil. Was hast du, Peter?
Ja, ich habe ein Teil aktuelles. Da gab es eine Bitkom-Studie, die haben das paar Punkte daraus kommuniziert. Die haben ja etwa 500 Unternehmen aus der Industrie, Größe 100 Mitarbeiter, haben die befragt. Da ging es um die Digitalisierung deutscher Fabriken. Das hat in April 2020 stattgefunden. Und da
hatten die Leute Zeit, was auszufüllen.
Ja. In April, ja, genau. Ja, tatsächlich, ja, genau. Und da haben 6 von 10 Firmen setzen auf Industrie 4.0 Anwendungen. Insofern ist das interessant oder nicht? Relativ. Das fand ich interessant, diese Punkte, die gesagt haben. Also anders als bei uns die Schulen oder auch die Verwaltung, hat ja die Industrie auch vor Corona sich digital schon auf den Weg gemacht. Das stimmt schon. 9 von 10 sehen tatsächlich dann Industrie 4.0 als Chance. 3 von 4, das sind immer so ganz grobe Zahlen, ne? Die sind dann vielleicht 67 oder 82, das ist dann viel zu viel Information. 3 von 4 beschäftigen sich mit der Einführung neuer Geschäftsmodellen. Das fand ich eine sehr hohe Zahl. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie weit man dann ist, aber zumindest dieses Wissen, dass irgendwann das Richtung neue Geschäftsmodelle geht, das ist bekannt in den Köpfen der Befragten. Ja, wir hatten gerade das Beispiel Automobilhersteller, die entwickeln sich ja so dann zu Anbietern von Mobilitätslösungen oder ein Hersteller von Medizintechnik zu Anbietern von Gesundheitsdienstleistern. Also dieser Weg Richtung Dienstleister, Pay-per-Use oder gleich noch 5 von 10 haben auch diese Pay-per-Use oder eben Produktion as a Service Modelle eingeführt. Also ich denke, dass es für viele Zuhörer sehr wichtig ist, würden uns auch immer interessieren, wenn der ein oder andere konkret sich mit dem Thema beschäftigt, als, ich sag mal, Maschinenbauer oder auch produzierendes Unternehmen zu sagen, ich biete das jetzt an oder umgekehrt, ich als Betreiber verlange demnächst, dass mein Anbieter genau eben nicht mehr seine Maschine mehr verkauft, sondern mir eine Dienstleistung. Ich habe noch 2, 3 Punkte dazu. KI, das ist ja unser Thema.
Ja.
Da habe ich eine Aufteilung. Die Firmengröße wie 500 Mitarbeiter setzen heute jedes 5. Unternehmen KI ein. Firmen unterhalb 500 Mitarbeiter ist es dann nur noch jedes 10. Also da gibt es noch ein bisschen Potenzial, aber das ist völlig in Ordnung. Deshalb sind wir ja auch da, Robert und ich, und kommunizieren mit Ihnen, kommunizieren mit euch. Jedes 5. Unternehmen will neue Mitarbeiter in dem Bereich Industrie 4.0 einstellen, also spezifische Fähigkeiten. Und 6 von 10 sind der Meinung, das ist aber auch wichtig, dass Arbeitsplätze für Geringqualifizierte in den Fabriken wegfallen. Und deshalb, das ist auch sehr wichtig unterm Strich fast, dass 2/3 Mitarbeiter weiterbilden wollen. Und da will ich kurz dabei stehen bleiben bei dem Punkt. Nur mal kurz zur Erinnerung. Robert und ich bieten ja unsere einführende Interviews als KI in der Kantine an. Das ist ja so ein einführendes Weiterbildungsangebot für wirklich jeden Mitarbeiter in der Fabrik. Mit dem Professor Oliver Niggemann haben wir einen 2-Tages-Kurs. KI im Kurs nennen wir das, den wir zum Beispiel aber auch an der Technischen Akademie in Esslingen abhalten. Ja, und dann gibt es ja noch dieses Schulungsangebot, dieses Excel. Wir haben schon mal drüber geredet, wenn der eine oder andere das haben möchte. Ich verbreite das manchmal auf LinkedIn, aber der eine oder andere, der das jetzt konkret haben will, bitte eine E-Mail an peter@kipodcast.de.
Oder unser Buch kaufen. Da ist es auch drin.
Da ist es auch drin, ja.
Da ist ordentlich sogar drin.
Das ist noch übersichtlich. Noch eine viel bessere Idee, ja. So, und zum Abschluss 2 von 10 Befragten sind Deutschland weltweit auf einer Spitzenposition, also in Bezug auf Digitalisierung in der Industrie. Hinter den Vereinigten Staaten 3 von 10. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe das so im Kopf abgespeichert, dass es oft und lange in den letzten Jahren gehießen hat, die Staaten müssen erstmal wieder anfangen, überhaupt zu produzieren, weil die haben ja vor 20, 30 Jahren New Economy aufgehört zu produzieren, sind natürlich Nummer 1, B2C, KI und EDV, Google, Facebook und so weiter und so fort. Aber das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Das ist nur mein persönlicher Kommentar dazu. Und 2 von 10 sehen Japan vorne, 1 von 10 China und auch 1 von 10 Südkorea. Abschließende Bemerkung noch hier von Achim Berg, der sagt, wir müssen jetzt unsere Datenschätze verantwortungsvoll nutzen und KI zu einer europäischen Schlüsseltechnologie machen. Ja, und das genau machen wir ja heute mit dem Matthias Kurm von der Europäischen Kommission über eben diese gemeinsamen europäischen Datenräume sprechen.
Ja, ich kann dieses Amerika auch immer nicht verstehen. Ich glaube, vielleicht ist es auch eine falsche Wahrnehmung, weil ich habe letztens mit dem Gunnar Sohn auch darüber diskutiert online. Die haben ja EDV, super, alles, Consumermarkt und dann ganz viel Agrar- und Landwirtschaft. Aber mehr an Produktion ist da nicht. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, in dem Bereich kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, wenn du dir das ganze Thema Intralogistiksysteme anschaust, hochautomatisierte Lagersysteme, wenn du da mal in den amerikanischen Markt schaust, das sind, ich würde mal sagen, zu 90% europäische Unternehmen, die da die großen Walmarts, Logistikzentren mit Technologie ausstatten. Sei es ein Vitron, ein SSI Schäfer, ein Viastore, ein Dematic, ein Vanderlande, ist jetzt Niederlande, ein TGW aus Österreich. Also so viel zum Thema abgehängt von den USA.
Nee, das sehe ich genauso und wurde auch über Jahre lang bestätigt von Professor Zölke, der ja als Vorreiter von Industrie 4.0 bei uns immer überall eingeladen wurde, auch in Amerika immer präsentiert hat und der auch gesagt hat, ja, der findet da überhaupt keine Produktion, die müssen erst überhaupt wieder anfangen. Also nicht null gegenüber 100, aber wir sind bei ungefähr, ich glaube, 22-23% unseres GDP. Bruttoinlandsprodukt.
Bruttoinlandsprodukt, ja.
Und die Amerikaner sind, glaube ich, bei ungefähr 7, 8, 9%. Und nicht nur die Amerikaner, viele andere, die Engländer, viele andere Länder haben das ja genauso gemacht, haben sehr stark auf New Economy gesetzt. Und wir haben zumindest diesen gesunden Anteil an Produktion beibehalten.
Aber das wird sich ja auch nicht verändern. Also wenn du jetzt sagst, wir entwickeln neue Dienstleistungsmodelle, das ist ja gut und schön und neue Geschäftsmodelle, aber die Maschinen müssen ja trotzdem irgendwo gebaut werden. Und ob sie jetzt beim Trumpf stehen oder beim Kunden und der Trumpf verkauft dann Laserschneidenleistung an seinen Kunden, ist ja egal. Die Maschine wird trotzdem gebaut werden müssen. Ja,
über Trumpf gesprochen, der Trump, der Präsident, will es natürlich ändern. Aber ob das so sein wird und ob und was sich bei uns diesbezüglich jetzt auch Corona-mäßig ändert, das werden wir dann sehen. Ich denke schon, das eine oder andere kann sich. Das hat dann vor allem mit Logistik, wie du sagst, zu tun mit der Bereitstellung von Gütern und Diensten, ob wir die wieder zurückholen nach Hause. Aber was da genau passiert, und es dauert mindestens 10, 20, 30 Jahren, wenn die Staaten sagen, wir wollen wieder selber produzieren, die das dann auch machen könnten.
Genau. Ja. So. Hast du noch was im aktuellen Teil? Sonst gehen wir
nämlich. Nee, das war nur der eine Punkt.
Ja. Ja, da haben wir eine schöne Überleitung, nämlich ja sofort zum Matthias Kurm von der Europäischen Union bekommen. Du hast mit ihm schon vor, ich weiß nicht, 3, 4 Wochen, glaube ich, das Interview geführt in der Hochphase der Corona-Pandemie in Europa, in der ersten Welle sozusagen.
Ja, der Anlass war, dass da wieder so eine virtuelle Konferenz stattgefunden hat. Ich war bis vor 2, 3 Jahren schon mal bei der Europäischen Kommission damals als Repräsentant vom VDMA mit Herrn Peters. Später bin ich nochmal explizit eingeladen worden, habe da eine Präsentation gehalten, explizit auch zu dem Thema KI. Wenn ich ab und zu sage, also der Europäischen Kommission nahegelegt, dass doch jeder EU-Bürger 60 Minuten einführendes Thema bekommen sollte, dann war das dort. Und vor 2 Monaten, glaube ich, gab es eine digitale Konferenz, wo auch der Matthias aufgesetzt hat. Und dann habe ich mir gedacht, interessantes Thema, da müssen wir unbedingt im Detail drüber reden.
Ja, vor allem auch vor dem Hintergrund Gaia X und International Data Spaces Association, die es ja in Deutschland gibt. ich glaube, das wird uns alle so ein bisschen erhellen und uns einen Blick über die deutschen Grenzen ermöglichen, denn auch in anderen Ländern wird was getan, nicht nur in Deutschland. Aber jetzt hören wir erstmal rein, wie denn die Strategie der Europäischen Kommission aussieht. Und du hast dich da als erstes auf den Thierry Breton bezogen, den Binnenmarktkommissar, ist das richtig?
Ja, ganz genau. Das ist ja der ehemalige Atos-Chef.
Genau.
Aber das ist genau eine, die Firma, die er ja als Vorsitzender bis vor kurzem dann, bis er zu der Europäischen Kommission rübergewechselt ist. Und das wird man dann später nochmal erkennen, wenn er ganz spezifische, konkrete Ideen, die er hat, dann kann man sagen, okay, der weiß, wovon er spricht. Der hat, ich weiß nicht wie lange, diese große IT-Dienstleister geführt.
Der war ja nur eine Nachbesetzung, ne? Aber eigentlich vielleicht ein großes Glück am Ende dann für alle.
Ja, genau.
Ja. Hör mal rein.
Er kommt ja aus der IT-Branche von Atos, bevor er jetzt von Frankreich als Kommissar nominiert wurde. Und er hatte auch sehr klare Vorstellungen, was in dem Themenfeld wichtig ist. Und nachdem zu Beginn noch, bevor er im Amt war, sehr stark das Thema künstliche Intelligenz in den Vordergrund gestellt wurde, hat er gesagt, künstliche Intelligenz ist schön, aber wichtig sind ja erstmal die Daten. Ich kann bei künstlicher Intelligenz nur dann Fortschritte machen, wenn ich eben ein gutes Konzept habe, wie letztendlich diejenigen, die solche Technologie entwickeln, aber auch die, die nutzen, eben einen vernünftigen Zugang zu Daten haben, um solche AI-Anwendungen, KI-Anwendungen zu trainieren und eben auch für sich selber eine vernünftige Strategie haben, wie sie ihre eigenen Daten nutzen, wo sie sie verarbeiten, an welcher Stelle sie sie teilen, unter welchen Bedingungen sie sie teilen. Also er hat auf dieses Thema Daten einen viel stärkeren Fokus noch gelegt, als es eben davor der Fall war. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass es Daten sind, die den europäischen Grundwerten entsprechen, was ihre Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung angeht. Aus seiner Zeit bei Atos, denke ich mir, hat er da schon ein gutes Bild, wie sich der Markt entwickelt. Also es ist ja zum einen eine Prognose, dass sich der Markt eben stark verändern wird, hin zu Edge von 20% On-Premise, On-the-Edge-Verarbeitung hin zu 80% und von 80% in Cloud-Umgebungen runter auf 20%. Das ist ja in einem Zeitraum von 5 Jahren schon auch eine massive Veränderung, wenn sie so kommt. Das ist zum einen eine Vorhersage, zum anderen natürlich aber auch ein Ziel, weil für ihn natürlich auch wichtig ist, was bedeutet das für die europäische Souveränität? Wir haben momentan bei Cloud Angeboten, wenn das vor allen Dingen eben um das Thema Public Cloud Offerings angeht, ja sehr starke Dominanz von US-amerikanischen Anbietern, zunehmend auch von chinesischen Anbietern, aber Europäer findet man in den Top 10 nur wenige, also maximal ein. Und da sieht er durch das Aufkommen von Edge Computing eben eine Chance, dass Europa hier wieder stärker mit eigenen Angeboten zum Zuge kommen kann, dass es dadurch eben auch wieder eine bessere Möglichkeit gibt, wirklich zu wissen, wo werden meine Daten verarbeitet, wie kann ich letztendlich auch sicherstellen, dass da meine Rechte gewahrt werden und nicht etwa andere Geheimdienste und so weiter Zugriff drauf bekommen. Also es ist für ihn einfach ein strategisches Thema, sodass es nicht nur eine Prognose ist, sondern natürlich auch ein massiver Wunsch, weil damit eine wichtige strategische Veränderung vorangetrieben werden soll.
Jetzt sag mal, ist es jetzt einfach nur, weil wir Cloud nicht können, rufen wir jetzt einfach eine Edge-Strategie raus? Oder warum kommt der zu der Annahme? Also hört sich ja so an.
Soll ich sagen, er hat offensichtlich in der gleichen Richtung gedacht, wahrscheinlich schon länger wie ich, das auch tatsächlich weniger aggressiv. Klar, jetzt ist er nicht der Geschäftsführer, der Vorsitzende von einer großen IT-Firma, sondern politisch zuständig. Und natürlich ist es ein Thema innerhalb der Europäischen Union und Kommission, dass wir sagen, ist es so gut, dass wir quasi 99% von allen unseren, vor allem jetzt erstmal B2C-Konsumenten, IT-Lösungen, aber auch irgendwie B2B oder aus dem Grund eben nicht gewollt, weil der Anbieter in unserem Marktsegment sagt, ne, von Anfang an, ich will meine Daten nicht in irgendeine fremde Cloud schon gar nicht haben, die dann auf welcher Basis welche Gesetzen dann geführt wird. Also ich sehe das schon als nicht von jetzt mache ich mal, weil ich das so will. Das, ich denke, das hat eine sehr gute Basis. Wir kommen nachher auf die Details, Gaia-X, aber auch andere, die dann in so einer Föderation von Clouds dann wirklich eine starke Position. Und ich habe bis jetzt auch diesbezüglich eher sehr positive Kommentare gehört. Nicht so von dieses Typische, was wir ja auch gerne mal machen. Hey, hey, hey. Und jetzt probieren die auch mal was. Und gestern habe ich auch wieder gesehen, ich glaube, gestern Abend war die Frau von der Leyen, es gab irgendeinen Konzert, ne? Und da wurde natürlich auch wieder gesagt, Europäische Kommission ist es erstmal schwermütig und schwer und mit viel Beamtentum und so weiter, klar. Aber sie können sehr wohl auch in die Zukunft gucken. Und ich finde, das, was da vorgeschlagen wird, hat Hand und Fuß.
Ja, aber jetzt sagen Sie ja, jetzt hören wir gleich rein, European Federated Cloud Infrastructure, da ist Cloud ja wieder drin. Also ich dachte, wir machen eine Edge-Strategie jetzt.
Gut, das werden wir dann nachher hören, was das genau bedeutet, ja. Und natürlich ist es diese Begrifflichkeit der Wolke. Die Wolke ist ja auch nichts anderes gewesen als ein Rechencenter. Und ab wann ist das Rechencenter Rechencenter? Ne? Früher, dieser typische Vergleich, ne? Wir haben heute mehr Leistung auf dem Handy wie in den 1960er Jahren, als wir den ersten Menschen auf den Mond geschossen haben. Da war es eben ein ganzer Raum oder Räume voll mit IBM-Großrechner. Also ab wann nennt man Cloud Cloud und was bedeutet das genau? Ich denke, wir werden es nachher hören, das, was man heute Cloud nennt, und das hat ja Gaia-X ja auch vor, das ist eine sehr wohl nah bei dem Geschehen aufgestellte Rechenleistung, egal wie man die dann nennt, aber die ist nah bei dem Geschehen dran.
Okay, hören wir mal rein.
Organisatorisch bedeutet es, dass man einzelne Anbieter in Verbund zusammenbringt mit gemeinsamen Schnittstellen, mit gemeinsamen Beschreibungen ihrer Leistungsangebote, weil wir eben aktuell sehen, dass viele der europäischen Anbieter in nationalen Märkten agieren und nicht so sehr es schaffen, über ihr jeweiliges Heimatland rauszukommen. Das ist so der organisatorische Teil. Politisch ist da eben diese Souveränitätsdebatte dahinter, also die Frage, wie kann man das eben politisch unterstützen, damit man nicht so abhängig ist von ein paar sehr großen monopolistischen Anbietern. Da ist es jetzt gar nicht mal so sehr die Frage, ob die aus den USA oder aus Europa kommen, sondern dass es einfach hier sehr wenige Anbieter gibt, die eine sehr hohe Marktdominanz haben, die sie jetzt zwar momentan nicht gegen den Kunden ausspielen, aber je nachdem, wie sich halt Handelsbeziehungen verändern und wie sich vielleicht auch dann darauf aufbauen, Preismodelle verändern, ist so eine hohe Abhängigkeit von einzelnen Anbietern politisch einfach nicht gewünscht. Und da hofft man über so einen Zusammenschluss europäischer Anbieter ein stärkeres Gegengewicht zu schaffen, dass es weniger monopolistische Strukturen sind.
Genau. Und da könnten dann ein International Data Spaces oder auch ein Gaia-X, aber die würden dann in so einem größeren Verband eine Rolle spielen können, wenn sie das wollen.
Also die würden in so einem größeren Verbund auf alle Fälle eine Rolle spielen. Also die Überlegungen, die sowohl jetzt unter dem Stichwort Gaia-X als auch unter dem International Data Spaces Label vorangetrieben werden, decken sich vom Konzept her schon stark mit dem, was sich da die Kommission auch vorstellt. Wie das dann am Ende aussieht mit der Organisation, die sowas dann betreibt, die dann eben auch die entsprechenden Gremien aufsetzt, die über die entsprechende Weiterentwicklung dieser Technologien und auch der entsprechenden Nutzungsbedingungen entscheidet. Das muss ich, denke ich, mir in der nächsten Zeit zeigen. Aber die Grundüberlegungen gehen auf alle Fälle hier in die gleiche Richtung. Und da gibt es ja auch schon intensiven Austausch und intensive Kontakte, dass das, was da in Deutschland mit Gaia-X vorangetrieben wird, sich in das einbindet, was wir hier unter European Federated Cloud Infrastructure verstehen.
Also Spanier, alle kommen dazu, Litauen, Österreich, Deutschland, die werfen alles in einen Topf, machen Schnittstellen und dann kann jeder nutzen europaweit, was er nutzen will. Und alle unter einer sozusagen Flagge nach dem Motto, wir erfüllen die Leitlinie für Daten und unterstützen diese Leitlinie für Daten, oder? Das ist der Plan.
Ja, doch, hast du genau richtig gesagt. Ja, ich denke, das ist alles, was wir in Europa machen. Und der eine oder andere findet es gut, der andere findet es wieder weniger gut. Ich bin ein sehr bewusster, ich glaube, du auch, unterstützender Europäer. Und in dem Sinne sind mir die Werte, die wir in Europa haben, die sind mir wichtig. Und wenn Frau von der Leyen mit ihrer Kommissarin, ihren Namen habe ich jetzt gerade vergessen, kommt vielleicht später, auch die KI- oder Datenstrategie für Europa ankündigen, dann ist es immer auf Basis unserer gemeinsamen europäischen Werte. So, jetzt kommen wir zu dem Detailpunkt. Was bedeutet das in Bezug auf Daten? Das ist dann, was ich mich erinnere, auch bei der Ankündigung von Gaia-X, der zweite wichtige Punkt dieser Offenheit. Also oben drüber steht, Matthias nennt das Souveränität. Ich würde sagen Offenheit. Der zweite Punkt ist tatsächlich, dass ich weiß als mögliche Benutzer, dass meine Daten, wenn sie dann irgendwo hingehen, dass sie dann vielleicht nicht in der Cloud im Sinne von auf 7000 Kilometer irgendwo sind, wo dann andere Gesetze sind, wo dann die CIA, ich bin gestern noch hier im Münchner Raum beim Bundesnachrichtendienst vorbeigeradelt in Pullach, die sitzen da teils, glaube ich, noch. Und der erste Punkt ist auch diese Offenheit im Sinne, was sagt er? Gemeinsames Schnittstellen. Ihnen ist ganz wichtig, dass man sich nicht gefangen fühlt in der Cloud. Und das kann natürlich heute so sein. Ich weiß, das explizite AWS, der hat eine bestimmte Anzahl Tools, wo der explizit kommuniziert, wenn ihr zu mir kommt, ihr könnt genauso schnell wieder rausgehen auch. Mhm. Inwiefern der ein oder andere, der Google oder der Azure und so weiter und so fort, das mehr oder weniger unterstützen. Aber das ist eine Vorgabe. Also du wirst nur mitmachen können, wenn du eben diese gemeinsamen Schnittstellen und diese Ermöglichung, dass wenn du nicht zufrieden bist, dass du relativ schnell zu einem anderen gehen kannst mit europäischen Werten, ja.
Ich glaube, der AWS oder der Google hängt ja sogar, die setzen sich doch bei der Gaia X, glaube ich, sogar mit rein, oder? Ich glaube, die wollen sich da auch beteiligen, weil sie, glaube ich, schon sehen, dass der europäische Binnenmarkt nicht zu unterschätzen ist für sie dann auch.
So was Ähnliches habe ich es bei der Gaia-X-Ankündigung auch gesehen. Ja, es ist sicher nicht gemeint, dass jetzt, und Matthias als Politiker nennt sie nicht beim Namen, aber klar, es sind nur vier Großen, und es sind halt vier große amerikanische Anbieter. Er sagt dann nochmal, es geht nicht nur darum, dass es in dem Fall amerikanische Firmen sind, inwiefern er das mitspielt, ich denke schon auch, aber Nummer zwei, dass es eben Monopolisten dann quasi sind. Und das Thema ist ja immer ein Thema, nicht nur bei uns in Europa, aber in Amerika genau. Wenn bestimmte Firmen, wo ja aktuell dann wieder über Google oder über Amazon geredet wird, die dann irgendwann zu groß werden, die dann irgendwann möglicherweise auch wieder aufgeteilt werden. Und genau diese Firmen dürfen da genauso mitmachen. Nur, und der ein oder andere, ich glaube, dass ein Azure da schon relativ weit ist, aber da will ich jetzt nicht mitgesagt haben, dass ein Amazon das nicht ist, die auch teils sehr wohl in Frankfurt oder anderswo auf Basis deutscher europäischer Gesetzgebung ihre Daten anbieten und andere vielleicht es heute nicht machen, aber wenn sie das da machen wollen, als Teil dieses europäischen Angebots, dann werden die Daten abgelegt auf Basis europäischer Gesetzgebung.
Genau, und das erinnert mich alles so ein bisschen an diesen Browser-Streit damals, weißt du noch? Da hat doch Internet Explorer und da hat doch dann die Europäische Kommission dafür gesorgt, dass im Prinzip dieser Internet Explorer, dass diese Bindung an Windows nicht mehr da sein darf. Sowas Ähnliches erleben wir jetzt auch wieder. Also so eine Wiederauflage, ja. Monopole nicht entstehen zu lassen bei so welchen wichtigen Themen wie KI und Datensouveränität.
Ja, immer wieder dasselbe Thema. Und ohne dort jetzt wieder die eine oder andere Firma zu nahe zu treten, aber es ist natürlich, wenn ich selber oder jetzt meine Frau hier wieder Windows hochfährt und Windows Betriebssystem will A, B, C und D machen und sie kennt sich weniger aus und ich schon und ich klicke das dann weg, weil ich das nicht will. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man nicht machen muss, aber das ist nach wie vor so ein Ding, dass wenn ich die Plattform, wenn ich das Betriebssystem habe und ich bin der Überzeugung, dass alles, was ich anbiete, Teil meines integrierten Betriebssystems ist, als Plattform sage ich jetzt mal, dann kann ich das so gegenüber einem Richter auch so erklären. Aber der Richter oder eben die europäischen Politiker, die können dann sagen, ja, das ist schön und gut, dass du das so siehst, aber wir wollen das nicht. Wir wollen, dass wenn du eine Plattform anbietest, spezifische Lösungen, die auf der Plattform oben drauf sind, egal welche das dann sind, Beispiel, was du gerade hattest, ist dann eben der Browser, aber jetzt geht es um irgendwelche Videolösungen, dann musst du als Plattform die andere Videokommunikationslösungen genauso anbieten. Du darfst nicht nur deine eigene anbieten. Mhm.
Dann hören wir doch mal rein, welche Leitlinien sich die EU für die Daten denn gibt.
Also das sind jetzt Leitlinien, wie sie in der europäischen Strategie für Daten genannt sind. Da sind so vier Oberpunkte. Das eine ist der Free Flow of Non-Personal Data, also dass Daten innerhalb der EU, aber auch zwischen Sektoren möglichst einfach ausgetauscht werden können. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass es eine hohe Verfügbarkeit von, wie er es nennt, High-Quality-Data gibt, also wirklich qualitätsgesicherte Daten, wo es eben auch entsprechende Metainformationen über den Ursprung gibt, wo man eben auch weiß, welchen Kontext und für welche Nutzung die sind. Und diese High-Quality-Data, die sollen eben Innovationen vorantreiben, Innovationen ermöglichen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass da eine hohe Verfügbarkeit von solchen High-Quality-Data unterstützt wird. Dann ist der dritte Aspekt, dass eben bei dieser Datenverarbeitung, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, eben europäische Regeln und Werte auch voll respektiert werden, dass man eben das GDPR-compliant, also datenschutzkonform macht, dass man da eben auch, was jetzt zum Beispiel das Thema Bias angeht, darauf achtet, dass es eben nicht zu Diskriminierung unterlaufen von diesen Werten führt und dass es eben der europäische Weg ist, wie man letztendlich in der Datenökonomie hier voranschreiten will. Und der vierte Aspekt ist, dass es von der Kommission dazu, damit das Ganze eben auch eine breite Nutzung findet, klare praktische Richtlinien und Handhabungen gibt, wie solche Data-Governance-Mechanismen aufgesetzt werden sollen, damit man da einfach eine Orientierung hat und sich dann überlegen kann, macht es für mich Sinn, will ich sowas in meiner Branche aufbauen und an welchen Stellen will ich vielleicht auch die Sachen ein bisschen anders aufsetzen, aber dass es da eben solche Guidelines gibt.
Das hört sich ja so ein bisschen an wie die Kollegen vom International Data Spaces Association, die ja genau sowas auch implementieren, dass du im Prinzip die Governance-Strukturen dahinter hast, du hast die Policies, du kannst die Daten reinstellen, das ist sicher, die sind unveränderlich, du kannst sagen, was damit gemacht werden soll, du kannst sagen, wer darf sie nutzen, wie lange darf er sie nutzen, wo darf er sie nutzen, also dass es am Ende wirklich einen wirklich festen Rahmen gibt, was darf ich mit diesen Daten, mit diesen Daten, mit diesen Daten tun.
Genau, und wie du am Anfang gesagt hast, unsere Sicht, ich sag mal unsere deutsche Sicht, die ist natürlich klar über ein Gaia-X oder aber schon sehr viel länger. Ich habe früher ja genannt Industrial Data Space, glaube ich, vor vier, fünf Jahren oder so schon verfolgt als ein sehr wichtiges, also eine Plattform, die irgendwann notwendig sein wird, um tatsächlich die Daten zwischen Anbieter und Nutzer zu organisieren. Ich denke, dass es eine mögliche Lösung ist. Ich denke, ja, du hast recht. Das, was die da jetzt mit International Data Spaces, auch sehr interessant. Die sind schon früher quasi oder parallel mit der Europäischen Kommission, weiß ich nicht, gesagt, das ist nicht nur für die Industrie wichtig, das ist für alle Märkte. Und da kommen wir ja nachher noch bestimmt drauf, wichtig. Das sagt die Europäische Kommission auch. Und ich denke, dass das eine mögliche Lösung ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die Franzosen, die Spanier, die Italiener, egal wer, auch ein ähnliches Angebot auf den Markt bringen wird, was dann auch auf Basis dieser europäischen Richtlinie natürlich funktionieren wird, aber möglicherweise in Wettbewerb treten wird zu eben den International Data Spaces. Das ist, oder gibt es möglicherweise schon, und ich kenne es nur noch nicht.
Aber wir können uns dann sicher sein, wenn ich das spanische Angebot habe, kriege ich das gleiche wie das deutsche. Bloß ich kriege da die Daten von SEAT und den ganzen spanischen Unternehmen, die das da vielleicht einstellen. Aber das Labeling, die Datenintegrität, die Datenpolicies sind die gleichen, als wenn ich die Daten in Deutschland nehme, mir von einem Unternehmen wie ThyssenKrupp, das bei International Data Space da ist. Das ist ja das Ziel.
Auf der Basisebene, glaube ich, ja. Also er hat auch noch Meta-Informationen, hat er gesagt. Ich habe gestern interessanterweise gesehen, dass der Google Cloud jetzt ein neues Mitglied von der OPC Foundation geworden ist. Herzlichen Glückwunsch, Stefan Hoppe, diesbezüglich. Das ist ja der Stand, der weltweite Standard, wenn es um Meta-Informationen geht.
In der Industrie.
In der Industrie heute, sehr guter Punkt. Aber auch geht in anderen Industrien, aber da gibt es auch andere. Und das ist damit ein sehr gutes Beispiel. Es wird nicht festgelegt, was für Meta-Informationen du machen musst, aber es wird festgelegt durch diese Richtlinien, dass du offen sein musst, dass du austauschen müssen kannst, können musst. Aber was du konkret machst, kann sehr wohl sein, da wird es verschiedene Angebote geben. Es ist nicht festgelegt, dass ein bestimmtes Angebot auf Basis dieser Richtlinien dann der Standard ist. Nein, es wird, schauen wir mal, ob es 10 oder irgendwann 100 oder auch Richtung 1000 verschiedene Angebote geben wird.
Ist das nicht wieder zu verwirrend, wenn du am Ende wieder 100 Angebote am Markt hast?
Ja, es ist auch nicht gesagt, dass es, ich habe mich auch gewundert über die große Zahl 1000, die ich gesagt habe. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir eben Europa sind, dass wir keine dass wir selber ja nicht autokratisch sind und sagen, es gibt nur ein Angebot. Das kennen wir von typischerweise, ich sag mal, China, Nordkorea, und das ist gar nicht bewertend gemeint. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, und ich will auch jetzt wieder nicht sagen, dass es Vorteile hat, aber so ist es. Wir sind Europa und wir machen eine Anzahl von Richtlinien, und da kann jeder auf diese Basis unsere Werte machen, was er will. Ich denke, es wird eine Anzahl von Angeboten geben, und da zum Beispiel die mittlerweile International Data Spaces schon seit 4-5 Jahren, glaube ich, das macht, haben die natürlich ein gutes Anfangsangebot. Ob der ein oder andere sagen wird, ich kann das besser, ich kann das anders, das ist aber eine sehr gute Geschichte natürlich, ne? Das ist ein anderes Zusammengehen von mehreren Firmen, sagt, wir machen das ein bisschen anders, und dann soll der Markt selber entscheiden, welche von den beiden Angeboten. Das finde ich gut, und du wirst recht haben. Möglicherweise wird es keine 100 Angebote dann deshalb geben.
Hören wir mal rein in die Datenstrategie, weil wir da sind wir ja genau jetzt gerade bei dem Thema, welche Strategie verfolgt die Europäische Kommission damit?
Also wir haben jetzt bei dieser Datenstrategie 4 Säulen beschrieben. Die erste Säule ist erstmal das entsprechende rechtliche Rahmenwerk. Also da wird dann überlegt, was möglicherweise am Rechtsrahmen zu ändern ist. Also wird ja auch diskutiert, inwieweit es Eigentumsrechte an Daten braucht und solche Sachen. Das wird da unter dem Stichwort in dieser Säule vorangetrieben, wobei aktuell jetzt die Position da ist, dass es nicht dieses Eigentumsrecht braucht, aber das sind Punkte, die da diskutiert werden. Der zweite Pfeiler ist dann, dass man Enablers schafft, also dass man einfach bestimmte Tools zur Verfügung stellt, die Grundfunktionalitäten anbieten. Und Tools und Grundfunktionalitäten, das betrifft zum einen das Thema Cloud Offerings. Da gibt es ja verschiedene Überlegungen, wie man die Angebote von vielen kleinen Cloud-Anbietern zu einem größeren Verbund zusammenfassen kann und damit eben die Elastizität und auch die globale Verfügbarkeit dann verbessert und damit eben die europäischen kleineren Anbieter im Zusammenschluss schlagkräftiger machen kann auf dem internationalen Markt. Das ist dieses Thema Federated Cloud Infrastructures. In Deutschland gibt es ja da die Initiative Gaia-X, die das auch vorantreiben will. In ähnlicher Weise überlegt man das eben auch auf Kommissionsseite, da zu unterstützen, dass man da eine höhere Sichtbarkeit der europäischen Anbieter gewährleisten kann. Und der zweite Punkt der Enablers sind eben die Data Spaces in verschiedenen Sektoren, über die wir da sicherlich auch noch sprechen werden. Dritte Säule ist das Thema Kompetenzen. Also was kann man da auf Seiten der Skills tun? Das ist natürlich ein Gebiet, wo die Kommission keine direkte Zuständigkeit hat, aber wo es trotzdem so ein paar Initiativen gibt, um eben die Aktivitäten in den Mitgliedstaaten da zu koordinieren und an bestimmter Stelle eben auch insbesondere wieder die KMUs und den Mittelstand zu unterstützen. Zum einen durch entsprechende Test- und Experimentierumgebungen, zum anderen aber auch durch diese Digital Innovation Hubs, also Kompetenzzentren, wo KMUs Beratung und Unterstützung und auch da wiederum Ausprobiermöglichkeiten für neue Technologien haben. Das ist also der dritte Bereich dieser Kompetenzen. Und der vierte ist dann eben tatsächlich die Frage, wie man diese European Data Spaces, die unter der Säule Enablers entwickelt wurden, tatsächlich ausrollen kann über Europa, wie man da eben auch die entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen schafft und da eben zu Modellen kommt, die von den Beteiligten akzeptiert und genutzt werden.
Jetzt heißt es schon European Data Spaces, ne? Also dieses Konstrukt von denen, was die mal in Deutschland da angefangen haben, in Dortmund, glaube ich, war das, wird jetzt im Prinzip ausgerollt auf Europa. Was ich spannend fand, ist dieses Thema beim Eigentumsrecht an Daten. Da ist man sich immer noch nicht irgendwie, ist man noch nicht weitergekommen. Ich erinnere mich da an eine der ersten Folgen mit dem Rechtsanwalt, die wir geführt haben, Recht an Daten. Da ist man anscheinend nicht weitergekommen im Moment. Glaubst du, da kommt noch was oder lässt man das jetzt ganz außen vor und sagt, es gibt erstmal kein Eigentum an Daten?
Ja, das ist natürlich auch eine politische gewollt oder nicht gewollt. Und ich kann mich erinnern, dass der VDMA damals gesagt hat, die das brauchen, es ist viel sinnvoller. Also man will freier bleiben, es ist viel besser, nicht so viele Gesetzgebungen. Da muss man immer wieder schauen, dass man nichts falsch macht und dann kann man irgendwie vor dem Richter gezerrt werden, obwohl man gar nichts Böses vorgehabt hat. Viel besser in diese 1:1 Lösungen versuchen. Und wenn die jetzt dann eben, und Matthias hat gesagt, die heutige Denke, sagt er, ne, also kein Eigentumsrecht, dann kann man trotzdem das mit bestimmten Regeln quasi festlegen, ohne dass es jetzt in Gesetze reinfließt, damit jeder weiß, woran er sich in welche Richtung zu halten hat. Und wenn man sich dann an diesen Richtlinien hält, dann hat man das richtig gemacht. Ich habe weiter nicht gehört über irgendwelche Diskussionen in diese Richtung, die in die andere Richtung gehen, dass man sagt, wir brauchen da jetzt Gesetzgebung.
Ja, du kannst ja auch in den internationalen Data Spaces, kannst du ja sagen, hey, der darf nur das und das und das und das tun mit den Daten. Kannst du ja genau festlegen, was die am Ende des Tages damit machen wollen. Was ich immer, das habe ich dich am Anfang auch gefragt, was ich immer noch nicht verstehe, er hat ja dann wieder gesagt, da sollen sich dann die kleinen Cloud-Dienstleister zusammenschließen, also diese Federal Cloud Infrastructure. Wie passt das zu der Edge-Strategie? Ist das einfach eine Definitionsfrage oder was?
Ja, ich sehe tatsächlich die Föderation, die sehe ich anders. Ich verstehe tatsächlich die Föderation, wie wir sie bei uns hier in Deutschland haben, bei uns in Deutschland, ich als Holländer in der Europäischen Kommission oder nicht Kommission, in Europa, in Deutschland. Föderation bedeutet, ich sitze in Bayern, du auch. Und wir haben einen Ministerpräsident noch hier bei uns, Ministerpräsident. Und die Bundesländer, die haben bestimmte Rechte, Pflichten, die dürfen bestimmte Sachen selber entscheiden. So ist es hier auch. Das ist als Edge zu sehen. Du musst dir vorstellen, technologisch gesehen ist es unglaublich interessant. Müssen wir in den nächsten Wochen bestimmt mal eine ganze Folge daran spendieren. Es geht wirklich darum, dass ich meine Daten jetzt nicht von dort, wo ich bin, in die Cloud bringen, egal ob die auf 500 Meter oder auf 7000 Kilometer steht, und in diesem Rechenzentrum namens Cloud werden die Daten trainiert und dann kommen sie vielleicht wieder zurück. Nein, die Algorithmen, die kommen zu mir. Meine Daten bleiben dort, wo sie sind. Und ich bringe die in Verbindung mit Algorithmen und dort vor Ort, das kann dann auch wieder Cloud, aber das heißt ja Edge, genau, das ist ja diese Frage, das heißt dann Edge, dort wird trainiert, direkt an dem Ort des Geschehens und irgendwelche Resultate kann ich, wenn ich will, wieder zurückbringen in eine Cloud auf 500 Meter oder auf 7000 Kilometer. Aber dieses Federated Learning, das ist eigentlich das Schlüsselkonzept dahinter.
Das verstehe ich noch. Erklär es nochmal, das habe ich noch nicht ganz kapiert. Ist es jetzt geografisch festgemacht oder technologisch festgemacht? Oder wie funktioniert es?
Ich würde sagen, Kombination von technologisch eher in zweiter Priorität und Nummer eins tatsächlich politisch. Und politisch gewollt, der Vergleich zwischen Bundesrepublik Deutschland, sag mal Vergleich Europa, gegenüber Bundesländer Bayern, gegenüber innerhalb von Europa ob das dann Deutschland ist oder aber das Beispiel, was Matthias nennt, wenn wir dann Firmen angucken auf europäischer Ebene, gibt es dann eben ein Siemens und es gibt ein Atos, die Großfirmen, sage ich mal, die großen Länder auch, wie zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb Europa. Aber die Kleinen müssen auch ihre Möglichkeit haben, ein Angebot zu schaffen auf Basis von diesem großen allgemeinen Konstrukt.
Aber was ist diese Edge?
Was diese Edge ist,
hat wie meinst du das? Also, du hast ja gerade gesagt, die Algorithmen kommen zu mir, oder?
Ja, genau. Also in der Cloud bin ich ja jetzt ein Anbieter von, oder ich bin jetzt ein produziere jetzt meine Autos hier vor Ort, egal wo ich das mache. Und dann kann ich sagen, ich mache das jetzt mit dem Azure oder mit dem AWS oder mit Google oder egal mit wem. Das bedeutet, dass ich in dem Moment meine Daten ja nach draußen außerhalb der Anlage schicke. Und das ist korrekt. Eher untypisch für uns in der Industrie, aber passiert auch sehr wohl. Okay. Und dann werden die Daten dort, egal wo die Cloud dann ist, ob die Azure die dann in Frankfurt anbietet oder München oder eben manchmal auch im Norden Europas, wo es schön kalt ist oder eben sogar in Silicon Valley. Ja. Und dort vor Ort heißt dann in der Cloud, wird gerechnet, großen Modellen gemacht. Mhm. Und wenn ich ein Modell produziert habe, dann kommt das zu mir zurück. Und dieses kleine Modell, was halt meine Anlage repräsentiert, das sitzt bei mir in der Anlage. Mhm. Edge bedeutet also nicht nur diese Bewertung dessen, was gerade stattfindet vor Ort, sondern sehr wohl auch die Berechnung dieser Modelle. Also was ist meine Anlage, diese zu berechnen, will ich vor Ort machen in meiner Anlage. Ich weiß jetzt nicht, wo das dann stattfindet, ob das dann tatsächlich nach wie vor einen PC oder 10 PCs, die dann in meiner Fabrik stehen oder wie in Gaia X, nur als Beispiel, das dann zur Verfügung stellt, müssen wir selber dann nochmal uns schlau machen. Oder halt eben außerhalb. Na, wenn ich ein großer Anbieter bin, wenn ich im BMW oder Mercedes bin, um dabei zu bleiben, die haben ja auch ihre eigene Rechenzentren.
Also hybride Strukturen, Edge Cloud wie IOTOS oder sowas.
Das auch, ja, sicher. Man schaut immer. Und wie am Anfang gesagt, mit 5G wird es nochmal weiter auflösen, weil ich heute in der Industrie, wo ich deterministische Kommunikation habe, innerhalb von Millisekunden, und zwar festgetaktet. Und die darf den ganzen Tag nicht einmal fehlen. Wenn sie einmal fehlt, dann geht die Anlage in einen sicheren Modus. Das wird auch bleiben mit 5G, weil ich glaube, so sicher werden wir diese Lösungen. Aber möglicherweise mit den industriellen Lösungen. 5G ist ja explizit zugelassen, auch auf dem Betriebsgelände. Das ist eine große Änderung gegenüber dem 4G. Aber ich weiß ja nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, inwiefern Matthias auch den Begriff Edge in den Mund nimmt oder nicht. Aber es ist sehr wohl als Federated Cloud so gemeint, dass vor Ort Modelle berechnet werden und später eingesetzt werden für die Bewertung dessen, was da gerade stattfindet.
Für mich ist das so verwirrend gewesen, weil der Breton sagt, naja, die Cloud hat nicht mehr so viel Bedeutung. In 5 Jahren liegen wir 80-20, heute 20-80 oder so. Und dann sagt man auf einmal, ja, aber trotzdem machen wir ein Federated Cloud Infrastructure Programm für alle kleinen Cloud-Anbieter, obwohl da gar nicht die Zukunft. Aber wenn du sagst, dieses Federated Cloud beinhaltet sozusagen auch die Edge-Komponente, dann würde es halt Sinn machen.
Ja, wie gesagt, müssen wir vielleicht beide auch nochmal schauen bei dem Gaia X. Vielleicht, dass wir dort nochmal explizit mit einem reden. Aber das ist mein Verständnis dessen, was sie vorhaben. Und der Begriff Cloud, der war natürlich immer nur ein Marketingbegriff. Wie gesagt, bedeutet nichts anderes als Rechner, als Notebook, als PC, als 1000 PCs, die gemeinsam Rechenzentren formen. Und wenn wir über die Zeit gehen, dann bedeutet es, dass ich auf mein Handy heute so viel machen kann und so weiter. Und es bedeutet, dass ich einfach Rechenleistung zur Verfügung stelle. Cloud bedeutet so viel, wie ich gerade als Dienstleistung einkaufen will. Und die kann ich aus der Ferne einkaufen oder die kaufe ich näher an meinem Geschehen ran auf Basis von europäischen Werten und Gesetzen an. So ist es dann die Cloud und für mich vor Ort eine Lösung, die ich dann nach wie vor, du sagst es, Federated Cloud oder Federated Edge nennen kann.
Sehr schön. Und ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da tut sich einiges in Europa. Manchmal ist es für Zuhörer wie für mich ein bisschen verwirrend, wenn man da mit den Begrifflichkeiten um sich wirft. Aber auf jeden Fall mal lohnenswert, da reinzuhören, wo da ihre Konzepte hingehen in Europa und was sie da so vorhaben. Wer da mitmachen will, weil man kann da nämlich mitmachen. Das wissen nämlich auch viele nicht. Die können dem Matthias einfach einen LinkedIn-Kontakt schicken und ihn anschreiben. Wir packen das auch alles in die Shownotes rein und dann wird man nämlich auch zu diesen Arbeitskreisen, zu diesen virtuellen Meetings eingeladen, kann sich da beteiligen, Ideen einbringen oder einfach nur zuhören und rätseln, was Federated Cloud oder Federated Edge oder wie auch immer ist. Wir packen das in die Shownotes rein. Ich finde es gut, dass die da so offen sind und sagen, hey, schreibt uns, wir laden euch gerne dazu ein, weil da ja ein großer Diskussionsbedarf noch besteht. Und die Frage wird jetzt sein, jetzt ist ja Deutschland auch ab 1. Juli Vorsitzender des Europäischen Rates. Wie viel bewegt sich jetzt in diesem ganzen Thema Daten, KI? Oder wird das alles mit über Corona überlagert? Das ja. wird die große Frage sein, die dann am Ende auch entsteht. Es gibt Milliarden für das Thema Datenstrategie. Aber wir werden abwarten müssen, was dann da auch der Impuls der deutschen Bundesregierung in diesem Europäischen Rat sein wird, welche Themen dann wirklich getriggert werden. Ich fand es eine spannende Folge, mal eine ganz andere Folge, weil es mehr so auf einer politischen Ebene war. Aber das sollten wir zwischendurch immer mal wieder machen, Peter, weil am Ende entscheiden die Jungs und die Damen und Herren in Brüssel, was passiert und wie die Gesetze gemacht werden. Und wir müssen uns in der Industrie dann oft danach orientieren. Von daher sollten wir das immer mal wieder einwerfen, was da gerade so Stand der Dinge ist.
Denke ich auch. Und wir sind natürlich sehr daran interessiert, was Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wie ihr damit umgeht, ob ihr sagt, na, das brauchen wir gar nicht, das hören wir gar nicht an, fangen wir an und halten wir gleich an, das sehen wir dann ja auch. Oder explizit bitte auch Feedback, ob wir tatsächlich ab und zu mal so ein Thema auch reinbringen sollen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, um zu verstehen, was da passiert. Das ist im Endeffekt die Basis für dessen, was ein Gaia-X oder was ein International Data Space ist und für uns den Blick darauf. Diejenigen von Ihnen, von euch, die auch international unterwegs sind, sind ja die meisten, egal ob groß oder klein, ob Hidden Champion oder große Automobilbauer, verkaufen ihre Produkte ja alle. Nicht nur europaweit, ja noch weiter. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, irgendwann zu verstehen, dass diese Strategie gibt und dass, wenn ich irgendwann mein Produkt, meine Dienstleistung auf dem, sagen wir mal, italienischen Markt anbiete, dass ich davon ausgehen darf und kann, dass ich das auf derselben Basis mache, wie ich das schon vielleicht ein, zwei Jahre lang auf dem deutschen Markt gemacht habe. In dem Sinne.
Ja, also einen europäischen Datenbinnenmarkt, um es auf einen Punkt zu bringen.
Genau, gemeinsame europäische Datenräume.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach München.
Robert, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.
Ja, bis dann. Tschüss.